Welche Motivation treibt eine derart einseitige Darstellung?
Der Artikel hat verständlicherweise für relativ viel Wirbel gesorgt.
Und haben auch Kontakt zum Autor selbst, zu Herrn Dr. Johannes Scholl, aufgenommen. Genau dieses Lagerdenken ist nämlich gefährlich für wissenschaftlichen Diskurs, denn dann zählen nicht mehr Argumente, sondern eben die vermeintliche Seite, auf der man steht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klimavisite. Und ich darf gleich ein neues Mitglied in unserem Team vorstellen. Und zwar sitzt mir gegenüber diesmal Aurelia. Aurelia habt ihr bis jetzt noch nicht gehört. Sie gehört aber zum redaktionellen Team von Klimavisite und ist jetzt auch bei uns im Podcast. Hallo Aurelia.
Hallo Jon.
Wie hast du zu uns gefunden?
Wie in der ersten Podcast-Folge schon mal vorgestellt wurde, sind auch noch Laura und Leo Mitglied von Klimavisite. Die beiden sind Kommilitonen und Freunde von mir und darüber habe ich halt zu Klimavisite gefunden. Zu Health for Future habe ich dadurch gefunden, dass Leo mich mal mitgenommen hat auf eine Klimademo. Des Weiteren ist meine ehemalige Mitbewohnerin außerdem noch Mitglied bei Health for Future. Und so kam das. Und ich freue mich sehr, Teil der Crew zu sein.
Und wir haben eine sehr spannende Folge heute zu zweit vor. Und zwar möchten wir uns mit einem Artikel im Ärzteblatt beschäftigen. Der ist im Juli, Anfang Juli 2020 erschienen und hat für viel Wirbel online in den Kommentaren und aber auch abseits in den Fachdiskussionen gesorgt. Und zwar ging es da um die Evidenz fleischfreier Ernährung. Später werden wir noch im Interview mit Katharina Moll sein, einer Medizinstudentin und Vertreterin der Physicians Association for Nutrition, also der PAN, die in diesem Thema auch Stellung bezogen hat und ein wichtiger Gesprächspartner dessen sein wird.
Den Artikel, den wir heute behandeln wollen, heißt Fleischfrei, gesund und klimafreundlich essen. Die Evidenz fehlt und ist verfasst worden von Dr. Johannes Scholl. Er ist Präsident der Deutschen Akademie für Präventivmedizin und außerdem noch Facharzt für Ernährungsmedizin, Sportmedizin und innere Medizin.
Spätestens ab dem Wort klimafreundlich im Titel war natürlich auch unsere Aufmerksamkeit dort. Nicht nur unsere, sondern dieser Artikel wurde allgemein breit diskutiert und wir möchten ihn deshalb gerne hier im Podcast aufgreifen.
Worum geht es in diesem Artikel, dass er so einen Wirbel hervorgerufen hat? Grob gesagt zweifelt der Autor in seinem Artikel an den immer mehr gehäuften Empfehlungen zum Verzicht oder der Reduktion von Fleischkonsum. Hierbei wirft Scholl der, wie er sie nennt, Gegenseite vor, dass sie von Lebensmittelkonzernen gesponsert würden in ihren Studien und vor allem von Lebensmittelkonzernen, welche pflanzliche Ersatzprodukte herstellt.
Richtig, er sagt, befeuert würde das Ganze durch Ernährungsmythen und Fake News und dass diese Studien, die da oft angeführt werden, auf wackeligen Füßen stünden und die wissenschaftliche Fachkritik an solchen Studien aber kaum Einzug in die öffentliche Debatte finden würde. Scholl hingegen stellt in seinem Artikel andere Studien vor, denen er wiederum hauptsächlich, und ich zitiere hier, streng evidenzbasierte Kriterien einräumt und zeigt in diesen auf, dass man die Reduktion des Fleischkonsums durchaus kritisch sehen kann. Es wird bezweifelt, ob man aus der Studienlage Empfehlung an die Gesellschaft aussprechen kann, weniger Fleisch zu essen. Es wird argumentiert, dass viele von diesen Argumenten oder viel von dieser Debatte eben dadurch getragen wurde, dass es bestimmte Lager gäbe und Industrie gäbe, die diesen fleischlosen Konsum propagiert. Und er zeigt einige Bias auf, die in diesen Studien herrschen sollen. So gibt es Studien, die durchaus zeigen, dass weniger Fleischkonsum gesünder ist. Er sagt aber zum Beispiel, dass in vielen von diesen Studien ein gewisser Healthy Person Bias zum Beispiel auftritt, sprich, dass Personen, die sich allgemein bewusster ernähren, weniger Fleisch essen in diesen Studien, sich auch allgemein gesünder verhalten und mehr Sport betreiben beispielsweise, sich allgemein, auch was die abseits von Fleischernährung angeht, gesünder ernähren und deswegen auch ein besseres Outcome hätten, was in den Studien aber nicht aufgegriffen sei. Er berichtet immer wieder von einer Szene, die sich auf pflanzenbasierte Ernährung eingeschworen hätte und prangert an, wie sehr die Diskussion um diese Ernährung von diesen Lagern quasi beeinflusst ist. Zwar geht es in dem Artikel hauptsächlich um Ernährung und die Gesundheitsaspekte dessen, aber er prangert auch an, dass die Aussagen bezüglich der Klimaschädlichkeit bezogen auf Fleisch verzerrt seien. So führt er an, dass es ganz andere Sektoren gibt, die wesentlich mehr Emissionen ausstoßen als die Landwirtschaft und die Viehwirtschaft. Er sagt, dass es durchaus möglich wäre, eine Rinderherde klimaneutral aufzuziehen. Und er führt auf, dass selbst wenn ganz Deutschland vegan esse, der Einfluss auf den Klimawandel nicht einmal messbar wäre. Ferner gibt es noch einen Kommentar in diesem Artikel von ihm selbst, in dem er sagt oder in dem er kritisiert vor allem, dass diese so propagierte, wie er es nennt, fleischfreie und vor allem Ernährung durch Fleischersatzprodukte eben teuer ist und von Menschen getragen wird, die zum reicheren Teil der Weltbevölkerung gehören, damit also gar nicht den Anspruch formulieren könnten, letztendlich allgemeine Ernährungsempfehlungen von ihrer Luxusposition auszusprechen. Zitat, mehr als 1,5 Milliarden Menschen weltweit könnten sie sich schlicht nicht leisten, bezogen auf die fleischfreie Ernährung. Er greift hier auch explizit die Planetary Health Diet auf, über die es auch noch in diesem Podcast gehen soll. Aber er sagt vor allem, dass diese von einer Allianz aus Vegetariern, Veganerinnen, Klimaschützerinnen und Lebensmittelkonzernen, Ende Zitat, mitgetragen wird oder propagiert wird. Schlussendlich bezieht sich Dr. Scholl darauf, dass für die Gesundheit viel ausschlaggebender ist, woher das Fleisch kommt und in welcher Qualität man Fleisch konsumiert.
Von Anfang an klang dieser Titel für uns also schon etwas reißerisch. Und zwar vor allem deshalb, weil die Kritik, die Herr Scholl formuliert, ja jetzt sei es auf die teureren Fleischersatzprodukte abzielt, was definitiv ein kritikwürdiger Punkt ist, aber jetzt nichts mit fleischfreier Ernährung an sich zu tun hat, sondern eine Kritik am Markt ist letztendlich. Und auch, dass das Ganze von einer Allianz aus Klimaschützern als negativ geframter Parameter quasi da eingeht, zeigt schon, dass wir hier bei diesem Artikel lieber nochmal drauf gucken wollen, worum es denn fachlich geht.
Der Artikel hat verständlicherweise für relativ viel Wirbel gesorgt in Fachkreisen. Sowohl bei Ernährungswissenschaftlerinnen als auch bei Ernährungsmedizinern, Medizinern der inneren Medizin und aber auch Studierenden, so wie bei uns.
Zu diesem Artikel ist dann eine Gegenstellungnahme der PAN erschienen. Und wie gesagt, werden wir nachher noch mit Katharina Moll über das Thema der Evidenz in der Ernährungsmedizin sprechen, haben aber auch, und da freuen wir uns auch sehr drüber, Antwort von Dr. Scholl von dem Autor bekommen und möchten auch diese hier gerne vorstellen.
Um euch jetzt abzuholen und mit in diesen Artikel reinzunehmen, möchten wir den gleich nochmal kurz in Eckpunkten präsentieren und erstmal sagen, wie wir denn überhaupt darauf gestoßen sind. Aurelia, wie war das bei dir?
Ich bin nur indirekt auf den Artikel gestoßen und zwar durch die Stellungnahme der PAN, auf die wir später nochmal näher eingehen werden, die diesen Artikel kritisiert hat. Ich war schon etwas verwundert über diesen Artikel, da in unserer Gesellschaft eigentlich die Tendenz immer mehr zur pflanzlichen Ernährung hingeht und dieser Artikel im Deutschen Ärzteblatt, einer doch recht weitgreifenden Zeitschrift, publiziert wurde.
Ja, absolut. Alle, die das Ärzteblatt nicht kennen, das ist in Deutschland herausgegeben von der Deutschen Ärztekammer und das bekommt automatisch jeder Arzt, jede Ärztin nach der Approbation. Das heißt, das ist durchaus ein sehr auflagenstarkes und viel gelesenes Medium.
Jon, wie war das denn das erste Mal für dich, als du von dem Artikel erfahren hast?
Also ich habe vor der Stellungnahme noch davon erfahren und hatte es mitbekommen, aber auch erst dadurch, dass sich Leute aus meinem Umfeld darüber geäußert haben. Und ich war schon überrascht in der Tat. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir natürlich aus einer gewissen Ecke kommen und dass wir zum Beispiel auch bei der Planetary Health Academy jetzt die letzten Woche in den Online-Seminaren viel auch über die Planetary Health Diet unter anderem gesprochen haben und also das kannten. Und gerade vor dem Hintergrund hat es mich natürlich überrascht, so etwas zu sehen und natürlich auch gleich interessiert gemacht, was in diesem Artikel letztendlich steht. Und natürlich war man da am Anfang gleich etwas erschrocken, dass das jetzt im Ärzteblatt so steht und anscheinend das schon allein im Titel ja quasi da die Fakten geschaffen wurden. Und da muss man dann aber natürlich aufpassen, dass man beim Lesen seine Voreingenommenheit etwas ablegt und doch interessiert sich mit diesem Artikel auseinandersetzt. Und gleichzeitig hat der Artikel nicht nur bei uns Reaktionen hervorgerufen, sondern auch online im Internet, auch in der Kommentarspalte des Ärzteblattes zum Beispiel und einfach nur ein paar Überschriften von den Kommentaren hier vorgelesen. Welche Motivation treibt eine derart einseitige Darstellung? Ich fordere umgehend die Zurückziehung des Artikels. Furchtbar einseitig und falsch. Tendenziös, einseitig, völlig daneben. Aber es wird dort auch mehr Gelassenheit gefordert, was die Kommentare auf diesen Artikel angeht. Und zwar wird da auch vermerkt, dass es sich hierbei eben um einen Artikel in der Rubrik Medizin Report handelt, dass es sich nicht um einen peer-reviewed Artikel und auch nicht um eine abgeschlossene Abhandlung zur Evidenz von Ernährungsmedizin letztendlich handelt. Dennoch, die Reaktionen blieben nicht aus. Auch die Ernährungsumschau beispielsweise schrieb dazu eine Art Stellungnahme, die sich auf den Beitrag im Ärzteblatt bezieht und fragt, geht es um Evidenz oder um Arroganz? Eingeleitet mit den Worten, der Beitrag gibt vor, die Evidenz und Interessenlage der Debatte um pflanzenbasierte Ernährung kritisch zu beleuchten. Kritisch zu sehen ist hier bestenfalls die Argumentationsweise des Autors.
Die ausführlichste Stellungnahme kam jedoch von PAN, die Ende Juli 2020 veröffentlicht wurde. PAN steht für alle, die das nicht wissen, für Physicians Association for Nutrition und ist eine Gemeinschaft aus internationalen Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungsmedizinern und jetzt auch Studierenden. Verfasst wurde die Stellungnahme von dem Mediziner Niklas Oppenrieder und der Studierenden Katharina Moll.
Und wir haben auch einige Beispiele dieser Stellungnahme rausgesucht, die Pandem veröffentlicht hat, um diesen Artikel von Dr. Scholl einzuordnen.
Zunächst geht es um die Quellen von Dr. Scholl, bei denen die Pan einige Schwächen festgestellt hat. Die erste Quelle ist eine Artikelserie, die 2019 erschienen ist, und zwar in den Annals of Internal Medicine. Scholl argumentiert hierbei, dass es keine qualitativ ausreichenden wissenschaftlichen Belege gibt, um einen Fleischkonsumreduktion zu empfehlen.
Also dabei kritisiert er eben vor allem den Evidenzgrad von diesen Studien, die zu diesen Empfehlungen geführt haben, und sagt, dieser Evidenzgrad ist schlicht nicht hoch genug, um daraus eine Empfehlung auszusprechen. Besonders genannt wird hier das GRADE-System, das letztendlich einer Klassifizierung von Evidenzgraden dient. Und in diesem GRADE-System schneiden eben die besagten Studien nicht sonderlich gut ab.
Pan kritisiert die Verwendung des GRADE-Systems in diesem Kontext, welches vor allem für die Evaluation von pharmakologischen Studien dient. Kohortenstudien werden eher geringer bewertet als sogenannte randomisiert kontrollierte Studien. Diese müssen hier jedoch im ernährungsmedizinischen Kontext anders bewertet werden. Hierbei sind keine Placebos möglich. Des Weiteren ist auch in der Ernährungsmedizin eine Verblindung kaum möglich. Man braucht lange Studienzeiträume. Und des Weiteren ist eine Loslösung von einzelnen Lebensmitteln in festen Ernährungsmustern kaum möglich.
Also zusammengefasst, es gibt einen Haufen Studien, die sagen, dass wir weniger Fleisch essen sollten. Und Scholl sagt jetzt, dass diese Studien eigentlich nicht geeignet sind, um daraus eine Aussage zu treffen. Und vor allem, weil eben dieses Studiendesign dafür gar nicht gut passt. Und darauf sagt Pan jetzt wiederum, dass man das eben nicht einfach so bewerten kann. Dieses Studiendesign wäre kein gutes Design für pharmakologische, also medikamentenbasierte Studien letztendlich. Bei Ernährung aber muss man das teilweise so machen, weil das eben in der Ernährung anders zu handhaben ist. Und hier unterläuft Dr. Scholl eine gewisse Inkonsequenz in seinem Artikel selbst, denn er benutzt ja die Annals of Medicine, um eben darzustellen, dass Kohortenstudien eben kein geeignetes Mittel, kein geeigneter Evidenzgrad sind für solche Empfehlungen an die Bevölkerung, verweist dann aber selbst, um seinen eigenen Punkt deutlich zu machen, eben auch auf eine Kohortenstudie, die PURE-Studie.
Diese besagt, dass eine hohe kohlenhydratreiche Kost für den überwiegenden Teil der Bevölkerung schädlich sei.
Relevant deswegen, weil fleischfreie Kost oder fleischreduzierte Kost häufig einen höheren Anteil an eben diesen Kohlenhydraten hat.
Pan kritisiert jedoch, dass diese PURE-Studie wegen mangelhafter Methodik eher unzureichend ist als Quelle.
Dazu sagt Dr. Scholl später selbst, dass die Verwendung dieser PURE-Studie vielleicht etwas unglücklich war, aber die Datenerhebung dieser Studie eben besonders detailliert und umfangreich sei.
In anderen Worten, hier gibt es sicherlich etwas, was sich fachlich diskutieren lässt, und wir freuen uns auch, das im Podcast in zukünftigen Folgen zu tun. Aber an diesem Artikel, gerade in puncto Fachlichkeit, kritisiert Pan auch noch etwas anderes.
Stilistisch betrachtet kritisiert Pan vor allem zwei Dinge. Zum einen eine einseitige Darstellung von Dingen, das sogenannte Cherry-Picking. Ein Beispiel davon für ist vor allem die auf die USA fokussierte Datendarstellung des Anteils des Landwirtschaftssektors an Treibhausgasemissionen, die von Dr. Scholl aufgeschrieben werden in seinem Artikel.
Scholl zeigt hier Zahlen der US-amerikanischen EPA, Environmental Protection Agency, die zeigen, dass der Agrarsektor 9,3% zum US-amerikanischen Emissionsbudget beiträgt. Und Pan sagt oder zeigt vielmehr auf, dass das ganze global eben deutlich höher liegt, je nach Studien zwischen 19% und 29%. Wir haben das Ganze mal nachgeguckt. Diese Zahlen stammen jetzt aus dem Annual Reviews Climate Change and Food Systems von 2012. Und auch die EPA zum Beispiel hat schon aktuellere Zahlen aus dem IPCC Climate Report 2014, wo sie jetzt von 24% weltweit für den Emissionssektor Agrar und eben aber auch Abholzung für Agrarnutzungsfläche sprechen. Das heißt, diese Zahlen sind irgendwo dazwischen, aber ich finde viel wichtiger, auch schon 9% oder 9,3% sind definitiv ein relevanter Anteil.
Die zweite stilistische Schwierigkeit, die Pan darstellt, sind die mehrfachen Widersprüche in der Argumentation von Scholl. Er prangert zwar Lobbyismus von Lebensmittelkonzernen an, welche sich auf pflanzliche Ersatzprodukte oder generell auf pflanzliche Produkte fokussiert haben. Auf der anderen Seite zitiert er aber auch Studien, die selbst von Fleisch oder von der Eierindustrie finanziert werden.
Zum Stil ist mir noch aufgefallen, dass Scholl unterschiedlich framed, je nachdem, über welche Seite gerade gesprochen wird. So wird die Seite, die für die Fleischreduktion spricht, häufig mit Formulierungen wie auf derart wackeligen Füßen oder schwache epidemiologische Daten begleitet. Und er verweist beispielsweise, wenn er über die Zutatenliste eines Fleischersatzprodukts spricht, auf Methylcellulose und führt den Vergleich an, dass dies auch in Tapetenkleister enthalten sei, wo man sagen muss, dass in diesem Argument selbst natürlich noch keine Bewertung der Schädlichkeit liegt. Denn auch zum Beispiel Wasser wird definitiv auch in Tapetenkleister drin sein. Sprich, hier wird ein gewisses Framing genutzt, das spitz formuliert in einem Vergleich von Tapetenkleister zu Fleischersatzprodukten mündet.
Und das soll jetzt auch unsererseits kein Vergleich von Tapetenkleister oder Methylcellulose mit Wasser sein. Aber wir wollen einfach nur anmerken, dass es bestimmt einen Platz gibt für Kritik an Zutaten in Fleischersatzprodukten, sehr relevant wahrscheinlich sogar, aber dass das hier in diesem Format dem noch nicht ganz gerecht geworden ist.
Das wird Dr. Scholl auch selbst bewusst sein, dennoch benutzt er dieses Framing. Die Gegenseite wird dann in seinem Artikel aber häufig zum Beispiel als streng evidenzbasiert bezeichnet.
Und um auf die 9,3% aus den EPA-Zahlen zurückzukommen, das ist sicherlich Evidenz und das ist auch alles faktisch korrekt. Aber es kommt eben auch darauf an, wie Fakten dargestellt werden. Und hier kritisiert Pan auch eine weitere stilistische Sache, und zwar ein sogenanntes Whataboutism.
Dr. Scholl zeigt den Einfluss von anderen Wirtschaftszweigen, um den Einfluss des Agrarsektors als gering darzustellen.
So zeigt er hier, und ist eigentlich auch wieder völlig korrekt, dass 3/4 der Emissionen aus Verkehr, Energieerzeugung und Industrie stammen. Wie gesagt, faktisch völlig korrekt, aber dadurch werden die Emissionen des Agrarsektors nun nicht kleiner.
Und obwohl Whataboutism vermutlich den meisten HörerInnen unseres Podcasts ein Begriff ist, sei es hier kurz erklärt, es ist letztendlich der Verweis auf andere Missstände zur Negierung unliebsamer Kritik. Also indem man sagt, was ist denn mit, muss man quasi einfach gar keine Gegenargumente mehr für den eigentlichen Punkt liefern. Und das ist insofern gefährlich, als dass durch dieses Whataboutism schon die pure Existenz eines anderen Missstands das eigentlich kritisierte Thema aus unserem Aufmerksamkeitshorizont verdrängt. Und deswegen ist es auch ein sehr beliebtes Mittel in populistischer Debattenführung und hat aus genau dem Grund auch eigentlich nichts in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu suchen.
In der Stellungnahme von Pan wird auch auf den negativen Einfluss von tierischen Lebensmitteln auf die Klimakrise eingegangen, wie beispielsweise durch das Überschreiten von Ressourcen und Kapazitäten. Dazu werden Beispiele wie Wasserverschmutzung oder Ackerlandexpansion etc. etc. genannt. Sie zeigen hier des Weiteren noch ein Paper auf von Poor et altera. Hierbei wird genannt, dass tierische Produkte um die 83% der landwirtschaftlich genutzten Flächen benötigen und somit um die 55% der Luftverschmutzung des gesamten Agrarsektors beitragen. Den letzten Punkt, den wir noch aufgreifen möchten, ist die Wirkung von Fleisch auf die Gesundheit. Es ist bekannt, dass rotes Fleisch und kolorektales Karzinom im Zusammenhang stehen, genauso wie ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Zusätzlich geht die Pan auf gesundheitliche Risiken durch die Intensivtierhaltung ein, vor allem durch die Entstehung von antimikrobiellen Resistenzen und zoonotischen Erkrankungen mit gewissem Pandemierisiko.
Leider viel zu aktuell. Zusammenfassend können wir also sagen, dass die Hauptkritik der Pan letztendlich ist, dass der Artikel und sein Kontext ein großes Risiko für ein falsches Bild darstellen und da seitens des Ärzteblatts also auch eine relativ einseitige Berichterstattung erscheint. Es werden strukturelle Schwächen oder Einseitigkeit auch beim Scholl-Artikel selbst angeprangert und es wird aber auch nochmal in der Stellungnahme auf das Potenzial von fleischreduzierter Ernährung für den Klimaschutz eingegangen. Das Ärzteblatt hat übrigens mittlerweile auf die Kritik der Unausgewogenheit bzw. des etwas ungünstigen Platzierens eines Meinungsartikels reagiert, umfassend reagiert. Und zwar haben sie in den folgenden 3 Ausgaben des Heftes nun das Thema Ernährung und auch fleischfreie Ernährung nochmal explizit auf die Agenda gesetzt. Und auch das möchten wir in folgenden Podcast-Folgen nochmal gerne besprechen. Zunächst einmal wird es aber in Bezug auf diesen Artikel nochmal spannend. Und zwar,
wir als Podcast-Team sind an Ausgewogenheit interessiert und haben auch Kontakt zum Autor selbst, zu Herrn Dr. Johannes Scholl, aufgenommen. Und erfreulicherweise hat er uns auch ausführlich geantwortet und so möchten wir eben auch Dr. Scholl hier indirekt quasi zu Wort kommen lassen. Dr. Scholl hat eine Antwort an das Deutsche Ärzteblatt bezüglich der Pan-Stellungnahme verfasst, in der er sich gegen den Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit wehrt und einige Studien aufführt und diese Debatte eben noch ein bisschen weiter vertieft und untermauert. Zur Einordnung stellt er klar, wie wir auch schon gesagt haben, dass er keine wissenschaftliche Übersichtsarbeit zum Thema Fleisch und Klima geschrieben hat, sondern er nennt es einen bewusst pointierten Bericht über die Hintergründe einer von Ideologie und wirtschaftlichen Interessen überfrachteten Debatte um die Ernährungsempfehlung speziell der pflanzenbasierten Kost.
Er nennt es bewusst pointiert. Wir haben schon darüber gesprochen, welche Gefahren auch in dem Framing, in dem Stil und in dem Whataboutism liegen können. Aber letztendlich, also von Dr. Scholl, hier die Klarstellung, dass es sich nicht um eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit handelt. Wie schon gesagt, räumt er ein, dass die Verwendung der Pure Study vielleicht unglücklich war, verteidigt sie aber dadurch, dass die Studie eine sehr gründliche Datenerhebung hatte. Dr. Scholl wiederholt den Verweis auf andere emissionsträchtige Bereiche, die eben auch Methan produzieren, beispielsweise hier das Fracking genannt, das per se aber nicht sonderlich viel mit Ernährungsmedizin zu tun hat, muss man sagen. Auf Ernährung bezogen verweist er aber auch, wenngleich ohne Nennung konkreter Quellen, auf die Arbeiten von Frank Mitlöhner, der darstellen soll, dass man eine Rinderherde durchaus klimaneutral aufziehen kann. Argument hier ist, dass das nachwachsende Gras CO2 bindet und von den Rindern ja wieder abgefressen wird und dass durch die Weidentierhaltung so ein CO2-Speicher geschaffen wird. Die Originalarbeit hier konnten wir nicht einsehen und so bleibt uns jetzt nur das Bild, dass Frank Mitlöhner hier etwas außer Acht gelassen haben muss, und zwar, dass in vielen Teilen der Welt extra Brandrodungen durchgeführt werden, um eben Platz für die massive Weidentierhaltung zu schaffen und dass da natürlich hektarweise Land und vor allem CO2-Senken und Wald zerstört wird, die das Gras, vor allem das abgefressene Gras, für den Fleischkonsum sicherlich nicht wieder einholen kann. Zudem muss man anmerken, dass in der globalen Fleischindustrie vermutlich nicht das Bild aufrechterhalten werden kann, dass glückliche Kühe auf einer Weide stehen und den ganzen Tag Gras fressen, sondern wir haben es hier mit Massentierhaltung und eben massiver Zufütterung von beispielsweise Mais oder Sojaprodukten zu tun, die natürlich auch wieder angebaut werden müssen und wo einfach, glaube ich, unstrittig dargelegt ist, dass hier viel mehr Ressourcen verwendet werden müssen für die Tierhaltung, als es für eine pflanzenbasierte Kost der Fall wäre. Dr. Scholl war hier außerdem wichtig anzumerken, dass er zustimmt, dass man in Deutschland nicht noch mehr Fleisch essen sollte. Er ist gegen Massentierhaltung, für artgerechte Tierhaltung, faire Preise für die Bauern und weniger Fastfood-Schrott und für gute naturbelassene, echte Lebensmittel, mehr Gemüse und Rohkost. Gegenüber Klimavisite ist Dr. Scholl wichtig zu betonen, dass er einen Bericht über eine Wissenschaftskontroverse in den USA verfassen wollte, bei dem aus seiner Sicht Klimaargumente zur Durchsetzung anderer ernährungspolitischer oder auch wirtschaftlicher Interessen missbraucht würden. Der im Ärzteblatt erschienene Artikel stellt das durchaus aus unserer Sicht in einen etwas anderen Kontext. Das liegt aber auch mitunter an der Überschrift, die ja heißt Fleischfrei, gesund und klimafreundlich essen, also klimafreundlich explizit im Titel, die Evidenz fehlt. Dazu muss man sagen, dieser Titel ist aber nicht von Dr. Scholl selbst gewählt worden, sondern entstammt der Redaktion des Deutschen Ärzteblattes. Er als Autor hatte darauf keinen Einfluss und er selbst hätte auch gerne die Wissenschaftskontroverse mehr im Vordergrund gehabt. Aber, so sagt er, man wollte die Schlagzeile. Wir, also Klimavisite, würde hier unseren Kontakt mit Dr. Scholl folgendermaßen zusammenfassen. Es gibt durchaus kritische Studien zu reduziertem Fleischkonsum, die, wie alles vermutlich, Diskussionen bezüglich der Evidenz innerhalb der Wissenschaftskreise unterliegen. Scholl wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus, vornehmlich eben diese Wissenschaftskontroverse.
Wie Jörn vorhin schon mal angemerkt hat, ist Dr. Scholl Präsident der Deutschen Akademie für Präventive Medizin. Diese Position verschafft ihm eine gewisse Autorität auf dem Gebiet, aber auch eine gewisse Verantwortung. Der Artikel war gegebenenfalls etwas unvorsichtig und Dr. Scholl hätte es eventuell besser wissen müssen. Die Diskussion um den Artikel wurde verschärft durch dessen stilistische Gestaltung. Journalismus muss vereinfachen, aber diese Vereinfachung birgt auch Gefahren. Niemand profitiert von Debatten auf persönlicher Ebene und das Rücken auf Lagerdenken-Ebene.
Ja, und genau dieses Lagerdenken ist nämlich gefährlich für wissenschaftlichen Diskurs, denn dann zählen nicht mehr Argumente, sondern eben die vermeintliche Seite, auf der man steht. Und tatsächlich rückt dieser Artikel das Ganze eben ein bisschen auf diese Lagerdenken-Schiene, zumindest schafft das nicht, sie von der eigentlich kritisierten Lagerschiene quasi abzurücken. Was schade ist, denn Dr. Scholl beschreibt ja durchaus auch selbst die Nachteile an einem solchen Diskurs. Wir möchten aber auch anmerken, dass wir Scholl keinesfalls auf der, wenn man so möchte, anderen Seite der Klimaschutzengagierten sehen. Auf keinen Fall. Vielmehr finden wir hier Folgendes nennenswert. Dr. Scholl ist, und so zeigt es ein Vortrag auf YouTube, auch in der Ernährungsberatung von zum Beispiel DiabetikerInnen tätig. Und gerade bei diesem Patientenklientel kommt es darauf an, dass sie eine proteinreiche, aber dafür kalorienreduzierte Kost zu sich nehmen. Und bei diesen Patienten kommt es eben vor allem darauf an, dass sie sich auch an die Ernährungsempfehlungen halten. Und hier könnte man vermuten, dass es vielleicht einigen PatientInnen einfacher fällt, eine proteinreiche Kost zu sich zu nehmen, wenn sie da eben in diesen Plan auch viel Fleisch integrieren. Soll nicht heißen, dass es nicht vielleicht auch anders oder sogar besser geht, aber vielleicht ist das so die Ecke, wenn man so möchte, aus der Scholl kommt und an diese Debatte herangeht.
Zum Abschluss dieser Podcast-Folge können wir Folgendes sagen. Eine sachliche, differenzierte und ausgewogene Diskussion des Themas ist sehr wichtig.
Und das Ganze selbstverständlich auf dem Boden der Evidenz. Und wie es um diese Evidenz in der Ernährungsmedizin steht und wie man eigentlich zu solcher Evidenz gelangt, darüber führen wir gleich noch ein Interview mit Katharina Moll. Dieses Interview werdet ihr als kleines Extra zu dieser Podcast-Folge gleich nach dieser Folge hochgeladen finden.
Bewusster und vor allem reduzierter Fleischkonsum ist aus unserer Sicht sehr wichtig und auch Teil diverser Nachhaltigkeitskonzepte von der UN oder der WHO. Wie es klingt, würde sich auch Dr. Scholl dahinter stellen. Zum Abschluss möchten wir natürlich auch Katharina Moll danken, dass sie sich bereit erklärt hat, ein Interview mit uns zu führen, und auch noch Dr. Scholl, dass er so schnell auf unsere E-Mail-Anfrage geantwortet hat und bereit war, mit uns den Diskurs zu führen.
Genau, und während es in dieser Folge vor allem um die Diskussion um das ganze Thema ging, möchten wir das Ganze nochmal fachlich beleuchten in einer kommenden Folge zu Ernährung und zur Planetary Health Diet. Seid gespannt und bleibt über unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden, zum Beispiel bei Instagram, Twitter oder Facebook unter Klimavisite. Und abonniert uns bei euren Lieblings-Podcast-Plattformen. Viel Spaß beim Interview, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.